sind ja in dieser Predigtreihe Römer 6 bis 8 und deshalb habe ich mal geschaut in den Texten, ob ich da was Adventliches finde und bin auch fündig geworden. Römer 8, 18. Das ist also eine Mischung aus Fortsetzung der Predigtreihe, Auslegung dieses Verses. Ich werde dann im Januar noch den ganzen Textabschnitt erklären, da ist noch viel mehr drin. Und jetzt geht es aber erstmal darum, Römer 8, 18. Advent ist Hoffnung. So, der Vers lautet, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht. Jemand hat mal gesagt, das ist doch eine Zumutung, das ist eine Frechheit. Ja? Das kann man doch so nicht sagen. Ja? Es sei denn, es stimmt. Es sei denn, es stimmt. Dass die Leiden der jetzigen Zeit, ich meine, da gibt es ja wirklich gewaltige Leiden in dieser Welt und vielleicht sogar bei uns ganz persönlich, dass die gar nicht ins Gewicht fallen, gar nichts bedeuten im Vergleich zu der zukünftigen Herrlichkeit. Also Frechheit, es sei denn, es stimmt. Paulus war sehr davon überzeugt, dass es stimmt. Er war in der Lage, mit dieser Überzeugung Gefängnis auszuhalten, Hunger auszuhalten, Verfolgung auszuhalten, Schiffbruch, Steinigung hat er, glaube ich, auch mal durchgemacht. Ja, das war jetzt kein Wohlstandsprediger, der sich aus seinem Luxusauto da erstmal danach in den Pool legt und dann vielleicht noch einen anderen steigt. Ja. Das war jemand, der die Tiefen des Leidens auch persönlich durchleben musste, um des Evangeliums willen. Und er sagt, das fällt nicht ins Gewicht. Wenn ich an die zukünftige Herrlichkeit denke, dann kann ich das irgendwie aushalten. Und wir haben hier ein schönes Wortspiel, gerade in der deutschen Übersetzung, dieses ins Gewicht fallen. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Jetzt muss man wissen, dass Herrlichkeit, Doxa in griechischen Hebräisch, Kabot, dass es dieses Wort auch immer diesen Aspekt von Gewicht, Schwere enthält. Ja. Also, was er im Prinzip sagt, die Leiden der jetzigen Zeit, die sind nicht so schwer, wenn du sie vergleichst mit der Also sie sind nicht so schwer im Negativen, wenn du sie vergleichst mit der positiven, mit der guten, schwere Würde der Zukunft, was auf uns zukommt, wenn Jesus wiederkommt. Das ist ganz interessant. Das ist so, wie wenn du alle Leiden dieser Welt auf eine Seite der Waage legst und es sieht unglaublich schwer aus, aber auf die andere Seite der Waage legst du diese Herrlichkeit Gottes drauf und letzten Endes wiegt das schwerer, wie diese Leiden, dadurch werden die Leiden, so schwer sie auch sind, ein Stück leichter im Verhältnis. Ja. Das ist schon eine krasse Aussage. Im Prinzip ist dieser Vers auch eine Art Antwort auf die große Frage nach dem Leid, auf die es so richtig keine Antwort gibt. Ja, wenn Gott gut ist und allmächtig, wenn er alles machen kann, warum lässt er dann so viel zu? Haben die Theologen und Philosophen versucht, diese Frage irgendwie zu beantworten, aber es ist echt schwierig. Ja. Es ist unmöglich. Ja. Da gibt es keine einfache Antwort drauf. Aber dieser Vers, dass da eine zukünftige Herrlichkeit auf uns wartet, ist dennoch ein gewaltiger Trost für alle, die unter dieser Zeit leiden. Was ist denn die zukünftige Herrlichkeit? Nun, wir feiern, dass Jesus wiederkommt. Ja, so wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er wiederkommen. Wir haben das eben in diesen Liedern gesungen. Schwer vorstellbar, auch nicht ausrechenbar, wann das sein wird. Auch die Abläufe, wie genau, was, wann, wo und welche Rolle spielt Israel und so, alles irgendwie kompliziert und auch umstritten unter den Gelehrten. Ja. Aber, und das war auch die große Überzeugung der ersten Christen, er kommt wieder. Also wie jetzt auch immer genau und wann, wissen wir alles nicht, aber er kommt wieder. Das war ihnen ganz klar. Ja. Nur so konnten sie auch diese ganzen Schwierigkeiten damals aushalten. Und er kommt nicht nur einfach so wieder, ja, also nach dem Motto, hallo, da bin ich wieder so, ne, sondern er kommt als König wieder. Ja, und zwar als herrschender König. Als er das erste Mal gekommen ist, Weihnachten, Baby in der Krippe, ja, da kam er als ein dienender König, wie so eine Art König im Exil. In Johannes 1 heißt es, er kam in sein Eigentum, also eigentlich seine Welt, sein Volk, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ja. Das heißt, er kam in seiner Herrlichkeit, in seiner Herrschaft, in eine große Niedrigkeit und erlebte bis heute auch viel Ablehnung. Aber wenn es einer verdient hat, über die ganze Welt zu herrschen, ja, dann ja wohl er. Ja. Die Vorstellung, dass ein Mensch das tut, ja, so, Weltherrscher, ne? Das ist immer so ein bisschen beängstigend. Da denken wir, oh, also ob da irgendeiner eben für so einen Job geeignet ist, also ich glaube, da haben wir zu Recht unsere Zweifel oder irgendeine Ideologie oder irgendein System, weil immer, wenn Menschen das versucht haben, wurde es eigentlich grausam, muss man sagen. Ja. Also immer, wenn eine Bewegung oder eine Ideologie die Weltherrschaft angestrebt hat, war immer ganz schlimm. Also, aber wenn es einer verdient hat, dann er. Warum? Weil er ein König ist, der sein Leben für uns gegeben hat. Weil er ein guter Herrscher ist, ein guter Hirte. Und es gibt diese interessante Begegnung zwischen Jesus, dem König im Exil sozusagen, und Pilatus, dem römischen Herrscher damals in Israel, dem Besatzer sozusagen, dem mächtigen Pilatus. Der steht vor Jesus und weiß irgendwie nicht so richtig, wie er ihn einordnen soll. Ja. Das heißt, dann er fragt Jesus, bist du jetzt ein König? Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dieser Welt. So fragte ihn Pilatus, bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Also Pilatus stand etwas rätselnd vor diesem Jesus und wusste nicht so richtig, was er mit ihm anfangen soll. Ein König, aber doch irgendwie kein Machtmensch. Ein Herrscher, aber gleichzeitig auch ein Diener. Ein Mächtiger, aber ohne wirklich Macht auszuüben oder gar zu missbrauchen. Aus der Sicht des Pilatus war Jesus ein seltsamer König. Mit einem Reich nicht von dieser Welt, mit einem Volk voller Fischer und Zöllner und einfach so ganz normale Leute. Ein Messias, ja, aber keiner, der zum Schwert greifen will, wie es sonst die scheinbaren Messias in dieser Zeit gerne mal gemacht haben. Aber es war klar, Jesus ist ein König. Er strahlte diese Herrlichkeit aus. In einer fast schon verborgenen Art und Weise, die aber immer wieder durchdrang. Ja. Und zwar eine Herrlichkeit, diese Herrlichkeit Gottes, die Menschen auch so schlecht nachmachen können. Ja. Also immer wenn Menschen versuchen, besonders würdevoll zu erscheinen, dann ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja? Wir denken dann an Herrscher, die aber dann auch ihre Skandale haben, jetzt aktuell wieder an der Spitze der EU, ein großer Korruptionsskandal. Wir denken an Stars, die dann ihre Affären aber haben, ja? Die dann vielleicht auf der Bühne wirklich, wo du denkst, wow, ja, das ist hier mal ein Glanz und so, aber ja, dann gibt es da Drogen. Und also es ist immer so eine zweischneidige Sache, wenn Menschen versuchen, so zu leuchten und Herrlichkeit auszustrahlen. Ja. Wir bewundern sie dann trotzdem, weil wir nichts Besseres haben, sage ich mal. Ja. Ja. Ja, so ein bisschen. Ja, freuen wir uns dann, wenn der Künstler doch eine gute Show macht, aber sie schon fragt, was der vorgenommen hat. Aber gut, es ist immer so, ja, so ein zweischneidiges Schwert. Aber Jesus ist das anders. Seine Herrlichkeit ist rein, ist wunderbar, ja. Also das sind wir so gar nicht gewohnt aus dieser Welt. Ne? Pilatus war es wahrscheinlich auch gewohnt, mit lauter so Herrschern da zu speisen und Politik zu machen, und dann haben sie sich überlegt, wie kriegen wir jetzt diesen Aufstand niedergeknüppelt und was machen wir mit den Leuten, ja, so, und da waren diese ganzen Bosse und Könige und Fürsten, was weiß ich alles, und aber so ein Jesus, ja, das ist was anderes, das ist was anderes. So, wenn aber dieser Jesus wiederkommt, wird er ein gerechtes, herrschendes Reich etablieren, was wir uns gar nicht vorstellen können, glaube ich, weil wir sind nur das andere gewöhnt, dieses Unperfekte. Und Advent bedeutet eben ein bewusstes Leben für diesen König, für dieses Königreich, und das tun wir irgendwie in so einer komischen Mischung aus Rückblick in die Vergangenheit, Freude auf die Zukunft und der Versuch in der Gegenwart, das irgendwie zu ergreifen und zu leben. Jesus war also da, ja, historisch war er da, dann wird er da sein, er wird wiederkommen, und er ist jetzt schon da, hier in dieser Präsenz, in dieser Gegenwart des Heiligen Geistes, in unseren Herzen, in unserem Innern. Und das ist eine interessante Sache. Ja? Also historisch muss man sagen, es gibt eine Geschichte, nicht nur ein Mythos oder eine ausgedachte Geschichte, sondern es gibt reale Geschichte, wo er gelebt hat, wo er gewirkt hat, wo er gestorben ist und wo er auferstanden ist. Dann gibt es diese Präsenz jetzt, dass wir sagen, wir leben heute mit Jesus. Jesus ist mein Hirte, Jesus ist mein Freund, Jesus ist es, zu dem bete ich. Ja? Es gibt es hier und jetzt, und es gibt die Zukunft, Jesus wird da sein. In einer Form, die wir so noch nicht erlebt haben, nur hier in der Gegenwart vielleicht in Ansätzen. Ich will mal ein paar Beispiele bringen. Weil das ist ein bisschen kompliziert, finde ich, sich das so vorzustellen. Und was bedeutet das für heute? Also stell dir mal vor, du hast einen reichen Onkel, der stirbt und du hast geerbt. Ja, ja, so, das soll vorkommen. Ne? Genau. So, dann hat dieser reiche Onkel in der Vergangenheit ja so viel gemacht und viel aufgebaut und viel erwirtschaftet. Ja, das ist die Vergangenheit. Ja. Und dann hat der reiche Onkel vielleicht eine große Villa an der Alster, ja, da kommst du aber noch nicht ran, weil da sind noch Leute drin und rechnen, das ist alles total kompliziert. Du weißt aber eigentlich, irgendwann wirst du da mal in dieser Villa vielleicht sitzen, ja, irgendwann wird sie dir gehören. Und in der Gegenwart, du kommst aber wenigstens schon an das Geld ran, ja, das war einfacher, genau. So, du hast also schon was, aber das dicke Ding, das kommt noch. Ne? Oder, anderes Bild. Die hinken alle, ich gebe es zu. Also, du hast von klein auf ein Instrument gelernt. Ja? Deine Eltern haben dir eine Menge Unterricht verpasst, haben eine Menge Geld dafür ausgegeben. Und jetzt, du bist gut geworden und du bist eingeladen worden, auf einem Konzert in der Elfi zu spielen. Ja? Und das ist ein ganz großes Event für dich. Und das liegt aber noch in der Zukunft. Ja? Aber jetzt schon, ausgehend von dem, was du gelernt hast und im Hinblick auf dieses große Event, bist du so fleißig am Üben. Ja? Du bist da voll drin, du denkst die ganze Zeit an dieses Konzert und bist am Üben. Ja? Das ist in der Gegenwart und du hängst dich nochmal richtig rein, weil du das auch richtig gut machen willst. Oder ein Bild, was vielleicht noch besser zieht, weil es auch ein Stück weit aus der Bibel ist. Du bist eine Braut. Ja? Da hat sich einer nicht verliebt. Ja? Seid ihr zusammengekommen, dann habt ihr euch verlobt. Das ist alles in der Vergangenheit. Ja. Das ist alles geschehen. Und dann gibt es einen Hochzeitstag, der ist in der Zukunft. Ja. Aber jetzt und hier bist du schon am Planen mit der ganzen Deko. Du gehst in das Brautladen und du bist in diese ganze Brautkleider. Du bist schon
ein Stück weit bist du schon in dieser Hochzeit drin, obwohl die erst noch kommt. So Beispiele kennen wir. Oder du bist Nelson Mandela, der Präsident von Südafrika. Dein ganzes Leben lief darauf, auf diese Rolle drauf hinaus. Ja? Also er wurde vorbereitet, er war begabt, er hat politisch sich engagiert, so, das ist alles in der Vergangenheit. Ja? Du weißt auch, vielleicht eines Tages, du hast den Traum, ich werde Präsident werden und wirklich was ändern in diesem Land. Ja? Hat er ja auch gemacht. Aber in der Zwischenzeit war er lange im Gefängnis. Ja? War er lange im Gefängnis. Also ich weiß gar nicht, wie lange, also 10 Jahre oder noch länger, also wirklich lange Zeit. Ja? Aber im Gefängnis, ich habe mal diese Autobiografie gelesen, hat er im Prinzip dieselben Prinzipien gelebt, die er später als Präsident gelebt hat. Ne? Respekt, ja, hat seine Gefängniswärter respektiert, hat Beziehungen zu ihnen aufgebaut, hat sich um sie gekümmert, so ein bisschen. Also, das ist ganz interessant, er hat dasselbe im Gefängnis gelebt, wie später als Präsident, so von den Prinzipien her. Nur sein Einflussbereich hat sich vergrößert. Ja. Vorbereitung, etwas, was geschehen ist, Zukunft, etwas, was noch kommt und die Gegenwart. Hier und jetzt. In dem Sinne will ich mal jetzt ein paar Leiden der jetzigen Zeit mit euch zusammen anschauen. Und schauen, was hat die Zukunft für uns bereit. Und dann schauen, was von dieser Zukunft leben wir jetzt schon. Da ist das, was die Bibel auch beschreibt als Dunkelheit, als Finsternis. Ja, was wir auch gerne singen, Licht strahlt auf in der Finsternis und sowas. Irgendwie ist die Welt ein dunkler Ort, voller Kriminalität, Korruption, verborgenen Süchten, Dunkelheiten in unserer Seele, Sinnlosigkeit. Und viele leiden auch darunter. Wenn wir in die Zukunft schauen, wenn Jesus wiederkommt, ja, dann ist da dieses Licht, dieses gewaltige Licht, was schwer zu beschreiben ist, wir haben eben schon aus der Offenbarung gehört, 22,5, es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Lampe und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt mehrere Stellen bei Jesaja in Offenbarung, mehrere Stellen, die dieses Licht beschreiben. Ja, es ist für uns irgendwie komisch, weil wir denken, oh, so schön, wenn die Sonne scheint. Ja. Aber es gibt noch was Besseres. Dass keine Sonne mehr nötig ist. Es gibt dieses Licht Gottes, das alles durchdringt, dass irgendwie alles hell und offen ist. Es gibt diese Versteckspiele nicht mehr und diese Verborgenheit und diese Sachen, die unter der Hand laufen. Alles wird aufhören in seinem Licht. Und was ist jetzt schon? Jetzt sagt Christus, ihr seid das Licht der Welt. Ja? Oder Paulus betet, dass wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen. Jesus ist jetzt schon unser Licht. Dieses Licht, was in der Zukunft mal perfekt sein wird, ist jetzt schon da, durchdringt uns und lässt uns tatsächlich leuchten. Wir haben manchmal Probleme, das zu glauben, wie leuchte ich denn und so. Aber wenn Jesus in dir lebt, dann leuchtet da etwas in dir. Andere können das merken. Ja. Nehmen wir mal Leiden dieser Welt. Nehmen wir mal das Alter und die Krankheit. Also das ist ja wirklich echt ein Ding, ne? Wenn man mal Menschen begleitet hat, die, wo es gegen Ende zugehen, das ist wirklich, wirklich schwer. Und im Moment die Krankenwagenfetzen durch Hamburg, habe ich jetzt gelesen, ja, also Leute sind völlig überlastet, ja, mit diesen ganzen Viren, die jetzt hier wieder zuschlagen. Es ist immer ein Thema, ja, in der Gemeinde immer ein Thema. Auch heute wären bestimmt mehr Leute da, wenn nicht einige krank wären, aber auch schon ein paar Absagen bekommen. Es ist ein Thema. Ja. Immer wieder werden wir gelähmt, können das nicht tun, was wir eigentlich gern tun wollen, durch diese blöden und durch diese körperlichen Leiden, und seelische Leiden. So, was liegt in Zukunft vor uns? Ein neuer Körper, ein ewiges Leben. Ja. In 1. Korinther 15 heißt es, es wird gesät verweslich. Ja, das ist jetzt hier dieser. Der verrottet dann endgültig, sag ich mal. Und es wird auferstehen unverweslich.
Es wird gesät in Niedrigkeit und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Da haben wir es wieder. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Wenn ich mir das vorstelle, was ist die Konsequenz für jetzt? Dass wir für die Kranken beten. Und zwar um Heilung. Eine Verheilung beten. Beten wir nicht nur aus Barmherzigkeit und so weiter, weil das unser Auftrag ist auch. Ja, natürlich, das sollten wir auf jeden Fall auch mit Liebe tun. Ganz wichtig. Aber der Kern da drin ist, dass Gott einen unverweslichen, unkaputtbaren, wunderbar funktionierenden, gut aussehenden Körper für uns bereit hat. Wenn wir für einen Kranken beten, beten wir im Prinzip, dass ein Stückchen dieser Zukunft jetzt schon hier manifest wird. Ja? Dass, manchmal beten wir so Sachen, dass Organe erneuert werden. So, auch manchmal so, also wenn man das jetzt rein rational betrachtet, also irgendwo, ja. Aber eigentlich ist es das. Wir beten, dass ein Stück von der zukünftigen Herrlichkeit jetzt schon manifest wird. Ja? In unseren gebrechlichen, verweslichen und sonst was für Körpern. Ja? Nehmen wir Krieg und Gewalt. Ja, was soll ich da? Brauche ich euch nicht erklären, kommt jeden Tag in Nachrichten. Schlimm, schlimm. Wir haben viele hier, die sind geflüchtet vor sowas. Nun, was ist die Zukunft? Ein Friedensreich. Zieht sich quer durch die Bibel, Jesaja 9, Vers 6. Jesus wurde dort gesehen von Jesaja als Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Frieden, 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 die große Sehnsucht. Man fragt sich, Leute, warum kriegen wir das eigentlich nicht hin? Warum, wenn es doch alle wollen, warum kriegen wir es nicht hin? Ja, warum jetzt noch Krieg in Europa? Es ist immer wieder die große Frage, was ist denn eigentlich los mit uns, dass wir das, was doch alle irgendwie, wo sie sich nachsehen, nicht hinbekommen? Ja. Und ich mache das jetzt kurz, könnte man da ganz Gespräch drüber halten, aber es hängt mit den Kämpfen in uns drin zusammen. Es hängt mit den Bitterkeiten, Unvergebenheiten, mit dem Hass, der in unseren Herzen ist, zusammen. Und was sagt Jesus uns? Meinen Frieden gebe ich euch. Ja. Meinen Frieden gebe ich euch. Das ist nicht nur ein Friede, so nach dem Motto, ja, vertrau mir, dann wird alles gut. Das ist auch eine super Botschaft, ja. Das ist ein geistlicher, übernatürlicher Friede, der im Reich der Zukunft liegt. Ja? Da gibt es wahren Frieden, nicht nur Waffenstillstand. Da gibt es etwas, diesen Shalom, das ist nicht nur Frieden, das ist auch Glück, das ist diese Fülle, ja, die wir brauchen, um die Leere in uns auszufüllen, damit wir nicht irgendwie versuchen, hier irgendwas zu erreichen und dabei andere Menschen plattbügeln. Das ist etwas, was in der Zukunft verankert liegt. Ich könnte über Machtmissbrauch reden, über Korruption, über Verfolgung. Was ist in der Zukunft? In der Zukunft wird Gerechtigkeit sein. Gerechtigkeit nicht nur im Sinne, dass abgerechnet wird, sondern im Sinne, dass die Dinge wieder richtig laufen. Ja. Ja, so wie sie eigentlich geschaffen worden sind, so wie sie gedacht sind. Dass Herrschaft richtig läuft und nicht so korrupt und missbräuchlich, wie es oft der Fall ist. Römer 14 heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, musste Paulus denen sagen, weil sie sich auch schon wieder über diese Dinge gestritten haben, ja, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja. Gerechtigkeit bedeutet, Dinge laufen so, wie sie laufen sollen. Jesus sagt, in Bezug jetzt auf uns, was heißt es? Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Ja. Da geht es nicht nur um Managementprinzipien, obwohl das auch ein gutes Managementprinzip ist, dienende Leiterschaft. Da geht es darum, diese Herrlichkeit der Zukunft, diese Gerechtigkeit, dieses Richtige, was dort irgendwie sein wird, hier und jetzt schon versuchen zu leben. Und darauf zu verzichten und zu sagen, auch wenn ich Verantwortung habe, ich will mit dieser Verantwortung anderen dienen und nicht und sie groß machen, anstatt sie niederzudrücken. Ein letztes noch, ich könnte damit noch ewig weitermachen, die Trauer die Depression, die Traurigkeit. 2. Korinther 7 heißt es, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, also eine Umkehr, eine Bereuung der Dinge. Ja, dass ich traurig bin vielleicht über meine eigenen Sünden. So, und die reut niemand, diese Art von Treue. Aber die Traurigkeit der Welt bewirkt den Tod. Es gibt in dieser Welt eine Traurigkeit, die ist einfach schlimm, ja, die es Tod bringt. Und in der zukünftigen Zeit, wir haben es eben schon gehört, wird eine Freude sein. Das ist nicht nur ein momentanes Hochgefühl, auch wenn momentane Hochgefühle auch wirklich eine gute Sache sind. Das hat damit zu tun, dass wir in der Zukunft, dass alles weg sein wird, was uns die Freude nehmen kann. Also ich glaube, eigentlich ist Freude eher so eine Art Grundzustand des Menschen oder sollte es sein. Aber sie wird geraubt durch so viele Dinge. Ja? Wenn das alles mal weg ist, ja, diese ganzen Probleme gelöst, ja, diese Verfallserscheinung nicht mehr da, dann kommt diese Freude, die auch in der Beziehung existiert. Ja, und wir werden so schöne, also wir werden Beziehungen haben, die können wir uns gar nicht vorstellen hier. Ne? Also wir werden den anderen Menschen sehen, wir werden Gott sehen. Also wir werden Beziehungen haben, die so viel Freude verursachen, das ist absolut unvorstellbar. Ja? Aber was können wir jetzt und hier schon erleben? Naja, Freude, oder? Hin wieder. Also, wenn ich mich einfach freuen kann, ja, ob es jetzt in so einer Lobpreiszeit ist oder im Gebet oder einfach mal so an Jesus freuen, ja, und wissen, seine Freude, ja, ist jetzt auch meine Freude. Ja, seine Freude an Gott, das ist jetzt auch meine Freude. Er jubelte im Heiligen Geist, das können wir auch. Ja. Petrus Brief, da geht es auch immer, das geht um verfolgte Christen, heißt es, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Da sind wir wieder. Also ein bisschen langer Vers, also ist ähnlich wie Römer 8, 18. Na? Du machst jetzt was durch. Ja, jetzt ist da Verfolgung, jetzt sind Leute von euch im Gefängnis. Aber wundert euch darüber nicht, sondern das ist Teil auch dem, was Jesus durchgemacht hat. Also es ist wiederum eine Ehre, daran teilzuhaben. Und wenn ihr es schafft, euch daran in diesen Anfechtungen zu freuen, dann bekommt ihr Anteil an dieser Herrlichkeit. Ja? Ihr bekommt, hier geht es wieder um die Zukunft. Ja? Also wenn ich dann ein Verfolgter bin und leide, kann ich getröstet werden in diesem Moment durch ein festes Bewusstsein auf das, was kommt. Das hatte Stephanus so ähnlich erlebt. Ne? In seiner Steinigung sieht er den Himmel offen. So, ich könnte noch weitermachen, aber ich habe nicht so viel Zeit. Immer gegenüberzustellen, okay, das, was ist hier in dieser Welt oder was auch sozusagen Vergangenheit ist, dann das, was kommt und wie sich das, was kommt, jetzt auswirkt schon im Hier und Jetzt. Ja? Wenn ihr diese Denkweise mitnehmt, könnt ihr fast alle Themen des Glaubens auf diese Art und Weise betrachten. Und das Schöne ist, Jesus ist ja da und der Geist Gottes hilft uns immer wieder, diese Hoffnung der Herrlichkeit, diese zukünftige Herrlichkeit im Hier und Jetzt zu erleben. Ja. Das ist Advent. Wir können die Vision der Zukunft pflegen, um im Hier und Jetzt eine Vision für diese Welt zu haben und dem Leid zu begegnen, sei es dem der anderen oder unseres eigenen. Hoffnung für diese Welt gibt es im Blick auf die zukünftige Welt. Hoffnung für diese Welt gibt es im Blick auf den kommenden König Jesus. Hoffnung für diese Welt gibt es im Blick auf die Möglichkeit, etwas von der Herrlichkeit, der Würde, den Glanz von Jesus schon jetzt in seinem Geist zu erleben und weiterzugeben. Das ist Advent. Jesus ist gekommen, Jesus ist jetzt hier und Jesus wird kommen in Herrlichkeit. Amen. Ja, lass uns noch kurz ins Gebet gehen. Und so danken wir dir, Jesus, dass du dich auf unser Niveau herabgelassen hast, unser König sein möchtest. Du hast so viele herrliche Dinge für uns parat. Wir dürfen sie in deiner Nähe, erfüllt mit deinem Geist, schon immer so ein Stück weit hier erleben. Aber das, was kommt, wird noch viel größer sein als das, was wir hier erleben können. Danke, dass wir uns darauf freuen können. Danke, dass wir jedes Mal, wenn wir, und sei es nur das kleinste bisschen mit dir hier erleben, dass wir wissen, das ist gegründet in etwas viel Größerem, was noch auf uns wartet. Und wir wünschen uns natürlich, hier noch mehr mit dir zu erleben. Wir wünschen uns mehr Zukunft in der Gegenwart. Da hilf uns dabei. Schenk uns immer wieder deinen Heiligen Geist. Lass uns gerade in dieser Adventszeit, ja, dass wir nicht nur unsere Dekokerzen anmachen, sondern unser Licht in dir, lass es leuchten. Ja. Auch wenn wir nichts gegen Dekokerzen haben, ist auch schön. Aber lass unser Licht leuchten, was du uns geschenkt hast. Lass uns, ja, auch königlich sein, so gut wir das eben in deiner Kraft hinbekommen. Amen.